Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Hörstoff, dem JEF-Podcast für die Verbandsentwicklung. Und heute geht es um das Thema Treffpunkt Europa. Dafür habe ich Julia Berner zu Gast. Hi Julia.
Hi Sonja.
Schön, dass du da bist. Julia ist aktuell die Chefredakteurin des Treffpunkts Europas, dem Webmagazin der jungen europäischen Föderalisten. Und ich werde heute mit Julia über ihre Aufgaben dort quatschen, wie man mitmachen kann und was eigentlich der Treffpunkt Europa mit der JEF zu tun hat, also wie die gemeinsame Geschichte aussieht. Bevor wir mit dem Thema so richtig anfangen, werde ich allerdings mit Julia noch ihre eigene persönliche Geschichte besprechen, diesmal allerdings nicht mit der JEF, sondern mit dem Treffpunkt Europa. Deswegen ist meine erste Frage heute an dich, Julia. Wie bist du eigentlich selber zum Treffpunkt Europa gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total und möchte gerne gleich deine Frage beantworten. Also ich bin im September 2018 zu Treffpunkt Europa gekommen und ja, das war tatsächlich so der typische Fall. So, man studiert gerade irgendwie Politikwissenschaft und das Studium ist irgendwie sehr theoretisch und man fragt sich so, ich würde das irgendwie gerne, ja, Politik irgendwie mitgestalten, aber vielleicht nicht direkt in einer Partei, sondern irgendwie vielleicht etwas auf ein Thema zugeschnitten in irgendwie einem anderen Rahmen. Und dann habe ich tatsächlich über so, ja, quasi so ein bisschen über persönliche Beziehungen, also eine Kommilitonin von mir war damals Chefredakteurin und die meinte, hey, da gibt es mega das coole Projekt, schau da doch mal rein. Und so hatte ich quasi das erste Mal die treff.europa.de Webseite geöffnet und war relativ schnell ziemlich begeistert, weil was man zum Hintergrund vielleicht wissen sollte, ist, dass ich einen deutsch-französischen Studiengang, also politikwissenschaftlichen Studiengang studiere. Und ja, da hat man irgendwie wahnsinnig viel mit Europa, der Funktionsweise der Europäischen Union zu tun. Aber vor allem hat man irgendwie, ja, ganz schnell ganz viele Freunde in Frankreich und muss natürlich auch ein bisschen Französisch können. Und dadurch hat sich ja für mich auch nochmal so diese ganze Europa-Bubble, nenne ich die jetzt einfach mal, so ein bisschen geöffnet. Und ich hatte aber Lust, diese sozusagen nicht einfach nur indirekt Teil dieser zu sein, also nicht nur Inhalte, die irgendwie, ja, so Menschen vielleicht in einem deutsch-französischen Studiengang konsumieren, sondern das irgendwie auch mitzugestalten.
Und weißt du noch, du hast jetzt gerade gesagt, du hast dann die Webseite aufgemacht und es ist quasi angeklickt. Weißt du noch, was dein erster Artikel war oder wo du das erste Mal konkret irgendwie mitgemacht hast beim Treffpunkt?
Ja, also erstmal habe ich mich dann beworben, weil es wirklich darum, also als ich da die Webseite geöffnet habe, war das gerade auch der Bewerbungszeitraum. Also ich wollte da direkt sozusagen in die Redaktion mit einsteigen und habe also erstmal, bin da durch die Bewerbungsphase und dann relativ schnell danach war das gerade, als die neue Kommission, also die von der Leyen-Kommission gewählt wurde. Und dann weiß ich noch ziemlich genau, habe ich einen Artikel über die 5 Gesichter der Kommission, die man sich merken sollte, geschrieben. Das war quasi sozusagen gleich ein sehr, ja, sagen wir mal, gleich sehr politisches Thema und hat total Spaß gemacht.
Und du hast jetzt gerade gesagt, dass es gerade die Bewerbungsphase war. Heißt das, du hast dich richtig beworben beim Treffpunkt Europa?
Ja, genau. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir sind auf der einen Seite auf jeden Fall ein sehr demokratisches Projekt, weil man bei uns einfach mitmachen kann. Also das heißt, um einen Artikel zu schreiben, da kann man quasi uns auf allen möglichen Wegen irgendwie erreichen, sei es per Mail, über Social Media, wie auch immer, und uns da ja fragen, ob man einen Artikel bei uns schreiben kann. Also hierfür braucht es da gar keine Bewerbung. Also manchmal stellt man sich dann vielleicht noch kurz vor, aber das geht sozusagen sehr niedrigschwellig. Allerdings ist es bei der tatsächlichen redaktionellen Arbeit, also wenn man so richtig in die Redaktion möchte, das heißt irgendwie bei der Themenfindung dabei sein möchte, selbst Texte redigieren, also Korrektur lesen quasi oder auch so Projekte mitentwerfen, dann gibt es bei uns einfach eine begrenzte Anzahl an Posten. Also wir sind aktuell zu 12 Und dafür muss man sich dann bewerben.
Okay, und wie kam es, dass du dann direkt die Motivation hattest, nicht nur einen Artikel zu schreiben, sondern richtig Mitglied in der Redaktion zu werden?
Also ich glaube, bei mir war das so ein bisschen, dass da ja so ein bisschen so ein größere, ja, also wie soll man das sagen, so eine größere Vision irgendwie dahinter stand. Also ich hatte ja gerade angesprochen, dass ich einen deutsch-französischen Studiengang, also in einem selbst bin und ich bin auch selbst halb Französin und mir ging es irgendwie ein bisschen darum, dass ich nicht nur ja so gerne journalistisch arbeiten würde, sondern mich gerne auch so in dem Bereich interkulturelle Kommunikation ja spezialisieren würde. Und bei Treffpunkt Europa ist es ja so, dass wir auch andere Sprachversionen haben. Also die deutsche Version ist nur eine von 7 Versionen. Uns gibt's in Frankreich, in Spanien, in Italien, in England, in Polen und in Rumänien. Mhm. Und genau, das heißt, es war irgendwie so eine größere Motivation dahinter. Es war so, nee, ich möchte da konkret auch tagtäglich mit denen zusammenarbeiten. Also ich möchte da richtigen Kontakt haben. Und genau, das war bei mir, glaube ich, so der Faktor.
Mhm. Und jetzt geraten wir doch schon ziemlich detailliert eigentlich in sozusagen Informationen zum Treffpunkt Europa. Aber eine Frage habe ich dazu direkt noch. Ist es so üblich, dass man sozusagen direkt einsteigt in die Redaktion oder kommt man zu euch, indem man zum Beispiel erst einen Artikel schreibt und dann Teil der Redaktion wird? Was würdest du sagen, ist da irgendwie üblicher?
Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich doch der üblichere Weg. Also gerade weil wir ja auch nicht andauernd ausschreiben. Also das passiert auch einfach nur ja einmal im Jahr in der Regel, manchmal auch zweimal. Und das heißt, die allermeisten haben dann schon was geschrieben. Und so oder so, wenn man sich bewirbt, muss man meistens auch so, ja, zumindest so kleine Textausschnitte schicken. Also so ein bisschen, um zu zeigen, dass man ja auch so journalistisch vielleicht irgendwie da nicht nur ein Interesse hat, sondern vielleicht auch schon mal ein bisschen gearbeitet hat. Aber ich sag auch gleich vorneweg, also es braucht da keine Riesenerfahrung oder so, sondern uns geht's immer nur darum, so, hey, hast du eigentlich wirklich Spaß am Schreiben? Das ist ja schon irgendwie nochmals eine andere Sache, als wenn man sich für ein Thema zum Beispiel einfach nur interessiert.
Ja, und wenn du jetzt auf deine Zeit beim Treffpunkt Europa zurückblickst, das habe ich die anderen auch immer mit ihrer Jeff-Geschichte gefragt, was würdest du sagen, ist da irgendwie eine von deinen Lieblingserinnerungen oder Lieblingsanekdoten aus der Zeit?
Ich glaube, ja, eine Anekdote vielleicht war so, wir sind ja eine Online-Redaktion und das heißt, wir schreiben zwar die ganze Zeit miteinander und sehen unsere Gesichter andauernd auf Skype, Zoom oder wo auch immer, aber wir treffen uns ja ganz selten persönlich. Und ich war letztes Jahr in Paris für ein Praktikum und da war so ein ganz krasser Streik. Also es fuhren keine Züge mehr. Es war irgendwie, ja, die ganze Stadt, es ging alles so ein bisschen drunter und drüber. Und Charlotte, die auch in der Redaktion ist, war da gerade auch in Paris und dann schreiben wir irgendwie in unsere Gruppe so, oh ja, in Paris geht's gerade total ab und dann kriegen wir eine Nachricht von einem so, ah, ich bin auch gerade da und da haben wir uns einfach dann das erste Mal getroffen und es war so, das ist immer wieder total surreal, weil wir so wahnsinnig eng alle miteinander zusammenarbeiten, aber halt so, ja, so wie man sich das, glaube ich, oder wie viele Menschen sich das so bei jungen Menschen heute vorstellen, so wir WhatsAppen quasi nur oder wir schreiben halt irgendwie nur im Internet miteinander und ich glaube, das ist eine so eine Anekdote, die ich irgendwie, an die ich mich immer wieder gerne erinnere und wenn du mir erlaubst, noch eine zweite
Klar.
zu erzählen, ist auch immer wieder dieser Moment, wenn man so das Gefühl hat, ja, man ist irgendwie ein junges Online-Magazin und man macht das ja erstmal, weil es einem selbst irgendwie Freude bereitet. Und dann habe ich ein Interview geführt mit einer sehr bekannten Professorin, die zur Europapolitik arbeitet, Ulrike Gero. Und ich sagte da so am Anfang so, ja, übrigens, ich bin von treffpunkteuropa.de und sie schaute mich nur so an, so, ja, ja, das kenne ich doch. Das ist total toll. Und ich war so total verwirrt, weil manchmal hat man das Gefühl, man agiert nur so ein bisschen, ja, so in der eigenen Blase oder vielleicht eher so für junge Menschen. Und das zeigt einem so, nee, das, was man macht, das erreicht irgendwie auch darüber hinaus Leute. Und Leute schauen sich das an. Und das finde ich immer, das ist irgendwie, finde ich, so ein sehr dankbarer Moment.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mega die coole Bestätigung auch für die eigene Arbeit. So.
Ja, absolut.
Genau. Und wenn wir jetzt sozusagen ein bisschen zum Thema übergehen, ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, aber vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen noch mal ganz kurz aus deiner Sicht erklären, was der Treffpunkt Europa eigentlich ist.
Ja, also heute sind wir ja ein transnationales Online-Magazin und vielleicht will ich hier gleich auch nur einen Satz zur Entstehung sagen. Wir waren ganz lange aber ein Printmagazin und zwar waren wir vor allem da das Mitgliedermagazin der jungen europäischen Föderalisten. Und heute würde ich sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, das so zusammenzufassen, aber heute sind wir, finde ich, so ein bisschen so eine ein Netzwerk. Wir arbeiten mit etwa 250 AutorInnen in ganz Europa verteilt, muss ich sagen. Also, und obwohl ich hier jetzt gerade nur von den AutorInnen für die deutsche Sprachversion spreche, mit etwa 50 ÜbersetzerInnen und wir veröffentlichen Beiträge rund um das Thema Europa. Und wirklich, da muss ich betonen, im breiten Sinne definiert, also natürlich ganz viel auch über die Politik der Europäischen Union. Aber wir übersetzen zum Beispiel auch einfach wahnsinnig viele Beiträge. Da wird zum Beispiel Berichterstattung aus Spanien sozusagen von unserer spanischen Redaktion gerade geleistet und wir übersetzen das einfach. Und damit sind wir, finde ich, so ein bisschen, ja, also arbeiten natürlich journalistisch, weil wir Texte veröffentlichen, die wir zum Teil selbst schreiben, zum Teil eben auch aus so einer breiteren Autorenschaft. Und ja, auf der anderen Seite sind wir auch irgendwie so eine Projektplattform, weil sich eben junge Menschen bei uns melden können und sagen können, hey, ich hätte total Lust, ein Webinar zu machen zum Thema europäische Klimapolitik. Was geht da eigentlich? Habt ihr Lust drauf? Und dann entstehen da einfach Sachen. Also ich würde sagen, so auf der einen Seite so unsere redaktionelle Arbeit und auf der anderen Seite irgendwie auch so ganz stark so dieser Plattformgedanke und auch so diese sehr demokratische Herangehensweise, weil ja letztlich, wenn man sich bei uns meldet, eigentlich fast alle mitmachen können.
Ich kenne von euch vor allem halt natürlich die Webseite mit den Artikeln, auch mit den unterschiedlichen Sprachversionen. Aber jetzt hast du gerade gesagt, dass auch Leute sich mit Webinar-Ideen an euch wenden. Was sind denn so Projekte, die ihr außerhalb der Artikel noch macht?
Ja, also so um das Schreiben von Artikeln haben sich, glaube ich, noch so ziemlich viele Projekte so drumherum entwickelt. Und letzten Sommer zum Beispiel hatten wir auch so ein Hangout gemeinsam mit der JEF organisiert, damals noch mit Malte Stoiber und unserer vorherigen Chefredakteurin Marie Menke. Und da wurden eben einige ChefredakteurInnen unserer anderen Sprachversionen eingeladen, um über die Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu sprechen. Und da ging es dann zum Beispiel über den EU-Wiederaufbaufonds, den europäischen Green Deal oder auch die Konferenz zur Zukunft Europas. Und ich würde sagen, dass eben solche Hangouts sowas sind, was wir um das Schreiben von Artikeln zum Beispiel herum noch so machen. Und ja, solche, sagen wir mal, weitere Projektarbeit ist eben auch etwas, was uns super wichtig ist. Und wir uns als Chefredaktion haben uns da eben auch entschlossen, da noch mehr so Projekte und weitere Formate vorantreiben zu wollen. Vielleicht hier an der Stelle auch noch ganz kurz so zu unserer internen Struktur. Also es gibt neben mir auch noch zwei stellvertretende ChefredakteurInnen. Das ist einmal Charlotte Feldhöfer und Florian Bauer. Und genau, die sich zum Beispiel eben auch gemeinsam mit mir über solche Sachen Gedanken machen. Da machen wir uns natürlich auch gemeinsam als Redaktion Gedanken. Da sind wir wirklich sehr demokratisch aufgestellt. Und gerade auch in der Zusammenarbeit mit der JEF ist zum Beispiel auch jetzt bei diesem oder dieses Jahr jetzt so ein bisschen die Neuheit, dass wir mit Florian Bauer auch so einen spezifischen, ja, so Beauftragten quasi für die Kooperation mit der JEF haben, auch die Kooperation mit so weiteren Partnerorganisationen, auch so externen Partnern und so weiter. Und ja, wir uns da genau eben an der Stelle auch so Gedanken um weitere Formate machen, also irgendwie Podcasts von anderen noch promoten und so weiter und so fort. Genau, aber um jetzt nochmals so auf deine Frage zurückzukommen zu den Formaten, wir hatten zum Beispiel auch noch einen Hangout neulich mit den anderen Sprachversionen, also da haben wir uns als sozusagen alle ChefredakteurInnen zusammengesetzt und mal drüber gesprochen, wie es eigentlich um die europäische Medienberichterstattung gerade ganz aktuell bei uns steht. Und ich würde sagen, dass eben jetzt vielleicht gerade zu Corona-Zeiten eben so Online-Formate natürlich total an Fahrt aufgenommen haben. Und ja, da machen wir auf jeden Fall auch mit. Ja, dann natürlich irgendwie auch in Form von Social-Media-Beiträgen. Also immer wenn wir Artikel veröffentlichen, veröffentlichen wir eben auch Social-Media-Beiträge dazu. Das bedeutet, das können Zitatkacheln sein, das können aber auch Erklärvideos sein, kleine Audioformate, Videoformate und so weiter. Und ich denke, dass wir, ja, ich habe immer den Eindruck, da sammelt sich dann immer relativ schnell viel noch um das Schreiben von Artikeln an. Und das finde ich auch cool, weil ja, es manchmal eben auch andere Form braucht, um gewisse Dinge sehr prägnant und zugänglich darzustellen. Und in Nicht-Corona-Zeiten zum Beispiel hatten wir auch schon so physische Medienseminare organisiert, sogar so europäische Medienseminare, bei denen sich sozusagen Personen aus ganz vielen Mitgliedstaaten oder aus ganz vielen Mitgliedstaaten teilnehmen konnten. Und da ging es um ganz viele Sachen. Da ging es um so journalistische Fertigkeiten, natürlich ganz viel um transnationale Berichterstattung, ja, wie mache ich das, wie produziere ich einen Podcast, wie, genau, worauf muss ich da achten, wie gehe ich an so ein Thema heran und genau, solche, ja, sagen wir mal, auch physischen Angebote hatten wir eben auch und genau, solche Formate wollen wir in der Zukunft auch auf jeden Fall auch weiter vorantreiben.
Und was würdest du dann sagen, ist so ein bisschen eure Vision oder euer Ziel mit dem Treffpunkt Europa?
Also ich glaube, dass das erste Ziel, das wirklich bei uns auch in der Redaktion ganz oft fällt, ist so die europäische Öffentlichkeit zu schaffen, beziehungsweise sie existiert ja heute auch schon in groben Zügen, also durch so, ich denke an sowas wie Arte oder Euronews oder so. Also sowas zu stärken, das ist auf jeden Fall unsere Vision, da sicherlich auch einfach mehr junge Stimmen einzubringen. Ich meine, es heißt ja auch ganz oft so von wegen, oh, die Jugend engagiert sich irgendwie nicht mehr und so weiter. Und ich habe immer eher den Eindruck so, wir engagieren uns schon, aber haben halt vielleicht auch so unsere eigenen Funktionsweisen. Und genau, vielleicht auch nochmals zum Punkt europäische Öffentlichkeit, was uns da, glaube ich, super wichtig ist, ist, dass wir sagen, dass heutzutage wir immer noch ein ganz oder ganz oft so ein Defizit erkennen in der Medienberichterstattung. Das heißt, wenn man irgendwie nur deutsche Zeitungen liest, vielleicht irgendwie nur im Ersten sich die Tagesschau anschaut oder was auch immer, wir da doch oft nochmals sehen, dass so Berichterstattung über Grenzen hinweg ganz selten stattfindet. Also zum Beispiel auch Leute aus anderen Staaten wirklich zu Wort kommen zu lassen. Ich finde noch immer, dass ich in vielen Zeitungen zum Beispiel so stereotypische Ansichten wiederfinde und auch so ganz stark so nationale Narrative. Und ich glaube, unsere Vision ist es eben da, das aufzubrechen, zu zeigen, dass jemand, der hier in Deutschland in einer ländlichen Region lebt, wahnsinnig viel gemeinsam hat mit einer Person im ländlichen Spanien oder Frankreich oder Polen oder wo auch immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir versuchen, also das irgendwie auch greifbar zu machen. Und genau, und was vielleicht da auch schon so ein bisschen durchscheint, ist, dass wir dabei halt auch einfach so Sprachbarrieren zum Beispiel abschaffen. Also dadurch, dass wir das ja übersetzen, wird es plötzlich für Leute möglich, die halt nicht einfach mal in eine italienische Zeitung schauen können, trotzdem direkte Berichterstattung von denen, also aus Italien bekommen, weil jetzt wir diese ja, Beiträge von unserer italienischen Sprachversion übersetzen. Und deswegen finde ich, ist es so, glaube ich, so ein bisschen unsere große Vision ist, so ein bisschen dieser Realität gerecht zu werden, dass es heutzutage Europa gibt. Wir alle haben, also wir alle bewegen uns irgendwie frei in dem Raum, also in der Europäischen Union meine ich jetzt. Und wenn wir nach Hause gehen, den Fernseher anschalten oder auf eine App und uns ein paar Artikel durchlesen, dann merken wir plötzlich, oh, das ist ja noch gar nicht so europäisch. Oh, da wurde noch gar nicht so viel überwunden. Und ich glaube, dass wir da wirklich zu beitragen wollen, dass dadurch halt europäische Grenzen aufgelockert werden und vor allem auch endlich das, wovon so wahnsinnig viele PolitikerInnen immer erzählen, halt auch endlich eine europäische Identität wirklich entstehen kann. Weil sowas entsteht ja nicht einfach nur, wenn wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, noch länger irgendwie in unserer nationalen Blase bleiben, sondern sowas entsteht durch Verständnis füreinander. Also zu verstehen, warum gewisse Mitgliedstaaten so agieren, wie sie agieren. Und sowas entsteht aber auch über so persönliche Kontakte. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was wir wahnsinnig fördern. Also das Vernetzen sozusagen von den Redaktionen und auch unserer breiteren AutorInnenschaft. Und deswegen würde ich sagen, ist bei uns so dieser Aspekt grenzüberschreitende, aktuell online Dialoge zu fördern, so eine ganz, ganz starke Vision, glaube ich.
Ja, und ich möchte einfach nur bestätigen, dass ich das auch so wahrnehme, wie du das gerade sagst. Ich kann mich halt noch mega erinnern, dass wir, dass im März, als sozusagen die Corona-Pandemie so richtig losging, da war ja in Italien schon mega schlimm was los. Und was ich damals so interessant fand, gerade auch wenn man irgendwie in die deutsche Medienlandschaft geschaut hat oder irgendwie die Diskussion verfolgt hat, auch die politischen, wie man darauf reagieren soll, dass obwohl das natürlich irgendwie ein Thema ist, was ja auf jeden Fall von globalem Interesse ist, diese Einblicke in die Situation der italienischen Ärzte und Ärztinnen und so weiter. Selbst in so einer Situation, wo ja jeder ein Interesse daran haben muss, eigentlich zu wissen, wie das in anderen Ländern aussieht, nie so direkt war, sondern immer noch sozusagen von so deutschen Journalisten mit so einem deutschen Blick vermittelt wurde. Das fand ich ganz interessant und das fällt mir nur gerade zu dem Thema irgendwie noch ein, dass selbst da eben diese nationalen Diskurse gar nicht durchbrochen wurden.
Ja, voll. Und ich finde es auch schön, dass du das ansprichst, weil ich finde, ich habe das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel europäische Öffentlichkeit sage, ganz viele denken, noch mehr Berichterstattung über Brüssel oder über Straßburg, also noch mehr über das, was an europäischer Politik gerade gemacht wird. Und ich empfinde europäische Öffentlichkeit aber tatsächlich als etwas, was in den Regionen und zum Teil eben auch in den Nationalstaaten verstärkt werden müsste. Also es bräuchte vielleicht eben eher so ein Ressort, wenn gerade zum Beispiel so eine wirklich traurige und herausfordernde Situation entsteht wie in Italien, dass man dann halt vielleicht kurzerhand ein Ressort aufmacht, Italien. Also sowas, oder jetzt wurde das ja zum Beispiel mit Corona, habe ich gesehen, dass es tatsächlich ganz oft gemacht wurde, dass es so eine extra Rubrik gab. Aber wenn wir natürlich die ganze Zeit irgendwie nur auf den eigenen Bauchnabel starren, was wichtig ist, also das möchte ich jetzt gar nicht runterreden, dass das super wichtig ist, das, was Medien aktuell leisten, ist wirklich systemrelevant. Aber da muss man doch auch den Weitblick haben, dass wenn zum Beispiel auch Personen aus Italien noch bei uns einreisen können oder was weiß ich und wir zusammen in so einer engen politischen Zusammenarbeit wie der Europäischen Union und vor allem ja auch finanzpolitischen Zusammenarbeit sind, dann müssen Medien, finde ich, dieser Realität gerecht werden. Und da reicht es dann eben nicht, irgendwie einmal am Tag zu sagen, heute haben wir so und so viel Tote zu vermelden. Also das fand ich schon sehr problematisch, irgendwie, dass da auch ganz wenig, finde ich, so aufgeschlüsselt wurde. Oder wenn aufgeschlüsselt wurde, was da gerade eigentlich alles passiert ist, dann erst sehr spät. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Themen, sei es in der Migrationsdebatte, auch in der Debatte um die Klimapolitik der Europäischen Union. Genau.
Ja, und was oft auch passiert, jetzt kommen wir da schon so sehr detailliert rein, aber was auch oft irgendwie, glaube ich, in Medien noch passiert, ist, dass die Positionen von Ländern mit den Positionen ihrer Regierung sozusagen gemein gemacht werden. Also, dass wir in deutschen Medien die sozusagen die Handlung und Einstellung der Regierung präsentiert bekommen, aber die ganze Vielfalt, die in den Ländern ja genauso herrscht wie bei uns, die wird davon immer so weggeschluckt. Und ich glaube, gerade solche Probleme könnt ihr halt mit euren Innenansichten, die ihr so berichtet, halt voll lösen.
Absolut. Also ich meine, man merkt es doch auch selbst, wenn man zum Beispiel ins Ausland fährt. Und ich habe schon super oft die Situation gehabt, irgendwie zum Beispiel, als ich in Frankreich studiert habe, ich saß an irgendwie so einem Tisch am Abend und es war alles total nett und plötzlich guckt man mich an und macht mich quasi dafür schuldig, dass die deutsche Bundesregierung ja zum Teil eine sehr starke Austeritätspolitik fährt. Mhm. Und dann wird man quasi so ein bisschen für die Sparsamkeit von Merkel und Co. Quasi verantwortlich gemacht in dem Moment. Und man steht so da und ist so, wow, also ich wurde gerade nicht gefragt, was so meine politische Farbe ist oder so. Ich wurde gerade noch gar nichts gefragt. Und das ist das Erste, was ihr da zurückmeldet. Und genau, und ähnlich ist es natürlich auch andersrum. Ich glaube, als Person aus Griechenland hat man es zum Beispiel in Deutschland auch nicht immer leicht. Und genau sowas, also dem wollen wir entgegenwirken, auch ganz oft durch so, ja, also wir haben zum Beispiel super oft so Artikel über zivilgesellschaftliche Organisationen in anderen Ländern der Europäischen Union. Und ich glaube, dass solche Berichterstattung einfach wirklich essentiell ist für eine europäische Identität, aber auch ganz banal einfach für so ein erstes grobes Verständnis von dem, was da eigentlich, was dieses Europa eigentlich sein soll.
Ja, und habt ihr eigentlich Statistiken darüber, in welchen Ländern ihr am meisten gelesen werdet oder welche Sprachversionen die größte Verbreitung haben? Wisst ihr das?
Also so ganz genaue statistische Daten habe ich da jetzt nicht, aber ich weiß zum Beispiel, wie groß die Redaktionen sind oder auch wie viel die publizieren, und das finde ich zeigt auch schon mal relativ viel, weil es macht einen großen Unterschied, ob man zum Beispiel alle 2 Wochen einen Artikel bringt oder mehrere Artikel an einem Tag und das jeden Tag im Jahr. Und da kann ich sagen, dass so die stärksten Redaktionen ist auf jeden Fall erstmal die englischsprachige Redaktion. Dazu muss ich aber auch kurz sagen, dass da ganz viele auch nicht englischsprachige mitschreiben. Und das ist auch so ein bisschen die von der YEF Europe ist zum Beispiel auch die englischsprachige Redaktion so, also die ist da so ein bisschen dran gekoppelt sozusagen. Aber das war natürlich super, weil damit irgendwie auch Brexit-Berichterstattung und sowas wirklich sehr gut von uns gemeistert werden konnte, glaube ich. In Frankreich, Le Tourillon, unsere französische Sprachversion, die hat auf jeden Fall ein super großes Netzwerk. Und dann gibt es aber ganz schnell auch Sprachversionen, die haben wirklich, also die ringen quasi ums Überleben. Manchmal sind die sogar inaktiv ein paar Monate lang. Und das zeigt vielleicht noch nicht, das sagt jetzt noch nicht, dass, also das sagt noch nicht so viel über das gesamte Land aus, aber es zeigt so, oh, solche Projekte sind da vielleicht ein bisschen schwieriger zu halten. Und das sehen wir zum Beispiel bei unserer polnischen Version. Da ist es wirklich nicht, also da ist es verglichen mit unseren Versionen wirklich recht schwierig. Wir in Deutschland haben auch, also das hatte ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt, aber bei uns ist es auch gut und wir haben eigentlich immer Leute, die auch mitmachen wollen. Wir haben eine wirklich breite Autorinnenschaft, die immer wieder dabei ist. Und ja, in Polen zum Beispiel haben die da wirklich ja Schwierigkeiten, da so den Artikelfluss sozusagen aufrechtzuerhalten. Und aber sehr spannend finde ich zeitgleich auch ist, wir haben jetzt seit diesem Jahr, also jetzt erst seit 2 Monaten, eine rumänische Sprachversion. Etwas, was vor einigen Jahren, glaube ich, wirklich die wenigsten gedacht hätten. Aber da hat sich jetzt was entwickelt und man darf da aber natürlich auch nicht vergessen, dass es halt ganz oft auch einfach persönliches Engagement und Herzblut ist, das da reinfließt. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so wahnsinnige Aussagen darüber gibt, wie aktiv sozusagen vielleicht die Jugend oder wie proeuropäisch die Jugend in diesen Ländern ist. Aber es zeigt zumindest mal so, oh, da ist es schwieriger, Individuen zu finden, wohingegen es eben in Deutschland oder bei der englischsprachigen Version oder bei der französischsprachigen Version eben doch recht gut läuft.
Ja, also ich aus meiner Erfahrung jetzt mit so IEF Themen ist ja oft, ist es oft so, wenn man sozusagen auf Kreisverbände guckt, dass die eine Zeit lang sozusagen strugglen und ein bisschen, dass man immer gucken muss, okay, bleiben die weiter bestehen? Und wenn man dann aber eine kritische Masse erreicht, also über eine bestimmte Schwelle an Aktiven vor Ort kommt, dann hält sich das länger von selbst, weil man sozusagen immer diesen, also dann geht von dieser kritischen Masse immer sozusagen so ein Sog aus, dass die irgendwie genug Leute haben, um wieder neue Leute anzusprechen. Und wenn das sozusagen unterhalb einer bestimmten Schwelle ist, dann wird es wieder schwieriger. Aber würdest du sagen, dass es noch andere Gründe gibt, warum manche Sprachversionen, wie zum Beispiel die polnische, Schwierigkeiten haben? Also Gründe, die ja vielleicht mit der Situation im Land zu tun haben. Das ist natürlich irgendwie ein heikles Thema, aber ich finde es interessant. Und ich habe auch ein Eigeninteresse, weil ich immer die polnischen Artikel benutze, um die Sprache besser zu lernen. Deswegen möchte ich bitte, dass es da auch weiterhin welche gibt.
Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr spannende Frage. Aus Polen direkt, da kann ich es gerade nicht ganz so sagen, aber vielleicht zumindest auch auffällig, die Chefredakteurin der polnischen Version lebt zum Beispiel gar nicht in Polen. Die studiert in Paris und ich finde, das sagt auch irgendwie immer wieder sowas aus. Also so, dass sie, oder ich weiß nicht, wie viel es aussagt, aber dass sie sozusagen da aus dem Ausland an diesem europäischen Projekt festhält und versucht sozusagen in ihrem eigenen Land etwas zu verändern. Und dann habe ich aber zum Beispiel auch schon mal die Situation gehabt, dass wir alle so über die Situation bei uns gesprochen haben, wie das eigentlich so ist. Also ob das zum Beispiel, ob wir Förderungen von unseren jeweiligen Regierungen bekommen, was ja bei uns über die JEF stattfindet. Und da erzählte ein ungarischer Student davon, dass er also da gar nicht auf die Idee käme, sozusagen auch nur irgendwelche Anträge zu stellen, weil er quasi er muss darum bangen, dass wenn das allzu auffällig wird, also sein europäisches Engagement, dass er dann gegebenenfalls ja auch politische Verfolgung im schlimmsten Fall fürchten müsste. Und zumindest erstmal aber so Ächtungen und solche Sachen. Oder dass er das sich gar nicht traut, laut auszusprechen in irgendwelchen Kreisen, also sei es in Kreisen der Familie oder auch seines Freundes, also ja, bei seinen Freunden und so weiter. Und das fand ich also ein sehr krasses Beispiel, weil das gezeigt hat, so, ja, wir kämpfen hier für irgendwas und in manchen europäischen Mitgliedstaaten ist es sogar schwierig, dafür zu kämpfen, weil man eben keinen stabilen Rechtsstaat hat, weil man darum fürchten muss, um seine Familie fürchten muss. Und das war schon, das finde ich, sind immer wieder sehr, sehr krasse Beispiele und zeigen uns auch, dass da wirklich noch strukturelle Probleme sind, die in Angriff genommen werden müssen.
Ja, das ist mega erschütternd, das so zu hören. Und ich glaube, das hängt ja auch miteinander zusammen. Also zumindest im polnischen Fall ist es ja oft so, dass wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, die Diaspora in der Regel halt viel europafreundlicher und liberaler wählt als die Leute vor Ort, was natürlich nicht heißt, dass die Leute vor Ort alle irgendwie Europa hassen, das ist gar nicht mein Punkt. Aber dass es natürlich auch miteinander zusammenhängt, wo man lebt, wie die eigene Regierung sich verhält. Ne, und dass zum Beispiel auch so in den letzten Jahren immer mehr junge Polinnen und Polen zum Beispiel nach Berlin gezogen sind, weil sie einfach keinen Bock mehr auf ihre Regierung haben. Insofern ja, ist es natürlich irgendwie nachvollziehbar und ließe sich ja dann auch von euren ungarischen RedakteurInnen erwarten. Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen, was wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen haben, oder du hast das schon so ein bisschen erwähnt, der Treffpunkt Europa war ja mal eine Zeit lang das Mitgliedermagazin der JEF. Ich habe auch so ein paar alte Ausgaben gesehen, ich glaube von so 2013, 2014, da ging es oft auch viel darum, irgendwie über Sachen zu berichten, wie, ich glaube, den Bundeskongress, die Geschichte der JEF. Und in den letzten Jahren hat sich das ja immer mehr so ein bisschen entkoppelt, glaube ich, und auf der Webseite vom Treffpunkt Europa heutzutage findet sich eigentlich nur wenig Bezug zur JEF. Wie würdest du denn sagen, ist die Beziehung zwischen den beiden gerade, auch wenn du sagst, naja, im Sommer gab es ein Seminar, was Malte angestoßen hat mit der JEF zusammen und ihr bekommt Gelder von der JEF. Wie sieht das so aus?
Ja, also erstmal sind da ja auch weiterhin viele so Überschneidungen, also so personelle Überschneidungen. Leute, die bei uns sind, sind zeitgleich bei der JEF und sowas. Oder auch wenn man so in unsere Autorinnenschaft blickt, dann steht da ganz oft, ist bei der JEF so und so aktiv. Also ich würde sagen, dass in den Personen da auch wirklich immer noch sehr viele Überschneidungen sind. Und daher, glaube ich, auch erstmal so eine direkte Beziehung entsteht. Und genau, es gibt auch noch relativ viele Kooperationen. Also wir machen echt viele so Projekte. Also ich hatte ja jetzt gerade das Webinar genannt. Aber es ist auch für die Zukunft, sind mehr gemeinsame Projekte in Sicht und vor allem vielleicht auch so ein bisschen institutionalisierter, oder wir haben da so ein bisschen so an ein festeres Format gedacht. Wir wollten zum Beispiel auch ja so ein bisschen mehr als Plattform fungieren für zum Beispiel ja Visionen oder Debatten, die JEF intern geführt werden. Also es ist auf jeden Fall in Planung, dass jetzt sehr bald auch schon ja so Artikel veröffentlicht werden sollen, die zum Beispiel die Idee des Föderalismus diskutieren, anhand persönlicher Beispiele aufschlüsseln und einfach auch so ein bisschen, um so Perspektiven zu zeigen, die vielleicht so ein bisschen über die Beschlussfassung der JEF hinausgehen. Also ich würde sagen, deswegen gibt es da auch echt noch sehr, sehr viel Kooperation. Und zeitgleich sind wir natürlich wir nennen uns immer sozusagen unabhängige Struktur geworden. Also wir sind rechtlich noch an die JEF gebunden. Und ich hatte ja auch gerade gesagt, das mit den Geldern und so weiter, das ist auf jeden Fall noch so. Aber wir geben uns unser eigenes Programm sozusagen. Also insofern sind wir dann auch wieder unabhängig. Aber ich würde sagen, allein schon durch die Geschichte, also das war eben ganz lang das Mitgliedermagazin. Oftmals waren ChefredakteurInnen im BUFO. Auch heute sind noch Leute bei der JEF aktiv und andersrum Leute von der JEF bei Treffpunkt Europa aktiv. Und dadurch, würde ich sagen, haben wir uns sicherlich so, also ich meine, man sieht das jetzt irgendwie nicht am Logo oder so, aber die Kooperation und die Beziehungen, die sind noch sehr, sehr gut. Das auf jeden Fall.
Und wie hoch ist der Anteil von JEFerInnen bei euren RedakteurInnen, weißt du das? So ungefähr?
Also ich habe tatsächlich jetzt noch nie alle gefragt, aber ich würde sagen, dass Drittel bis Hälfte vielleicht ja zumindest Mitglied sind. Also das ist dann ja immer noch mal so die Frage, ob man dann auch aktives JEF-Mitglied ist. Das heißt irgendwie auf egal welcher Ebene da noch so viel macht, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber genau, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein beachtlicher Teil oder ein nennenswerter Teil zumindest.
Und ist es auch bei den anderen Sprachversionen so, dass da JEF-Mitglieder mitschreiben?
Ja, bei den anderen Sprachversionen ist es zum Beispiel zum Teil auch noch viel stärker. Also bei den FranzösInnen weiß ich, dass da eine sehr, sehr enge Kooperation besteht, die Chefredakteure meist auch wirklich aktive Mitglieder bei der JEF sind. Zum Beispiel muss man aber auch sagen, wir haben da auch zum Beispiel jemand, der für die Webseite zuständig ist bei der JEF Frankreich, der kommt nicht bei der JEF Frankreich, sondern für Treffpunkt Europa und alle anderen Sprachversionen sozusagen die Webseite macht, der ist eigentlich JEF-Mitglied. Und da entstehen sozusagen dann immer eher so Überschneidungen. Aber da weiß ich, dass das doch sehr eng ist. Und auch bei der englischsprachigen Version The New Federalist ist es auch so. Also ich glaube, das variiert zwar immer so ein bisschen, also wie stark die sozusagen auch so von der auf der organisatorischen Ebene zusammenhängen, aber sehr enge und sehr gute Beziehungen, die gibt es zumindest meines Wissens bei allen.
Okay. Und wenn wir jetzt nochmal auf die transnationale Zusammenarbeit zurückschauen, ne, also ihr habt, ich glaube, 7 Sprachversionen, hast du gesagt, richtig?
Genau,
ihr habt 7 Sprachversionen und übersetzt Artikel auch sozusagen von der einen Version in die andere, manchmal ja auch in mehrere Sprachen direkt. Wie sehen denn eure Treffen aus? Wie funktioniert eure transnationale Zusammenarbeit? Und was sind da vielleicht auch manchmal Herausforderungen?
Ja, also erstmal so, wie es funktioniert. Also so ganz banal natürlich auch mit ganz vielen Zoom-Meetings und Skype-Calls und was auch immer. Und zwar ist bei uns immer natürlich so die Herausforderung, gemeinsame Themen erstmal zu finden, weil manchmal ist halt irgendwie gerade national irgendwas los und zum Beispiel gemeinsame Projekte anzustoßen und so weiter. Das ist natürlich irgendwie doch eine Herausforderung, wenn man irgendwie ja insgesamt 7 Sprachversionen hat. Man kommuniziert ja meist auf Englisch. Manchmal können die, also kann man ja auch gegenseitig irgendwie die Sprache, dann ist das auch schon mal sehr hilfreich. Aber das ist manchmal herausfordernd und zeitgleich ist es irgendwie auch einfach total bereichernd, weil ich habe das Gefühl, das sind immer sehr kreative Treffen. Ganz oft hat es bei uns ja auch erstmal was damit zu tun, dass wir, wenn wir an ein Thema herangehen, wissen, was so der Wissensstand in unseren jeweiligen Ländern ist sozusagen und dann immer so ein bisschen gucken müssen, so, ah, okay, wie rollen wir das Thema jetzt auf? Also wenn zum Beispiel wir eine europäische Perspektive schreiben, das ist so ein Format, wo jede Sprachversion quasi ja so einen Absatz zu einem Thema schreibt und dann am Ende halt im besten Fall alle 7 mitmachen und man sozusagen dann einfach 7 nationale oder nicht nationale, aber hoffentlich transnationale Perspektiven, aber halt trotzdem von AutorInnen aus den jeweiligen Ländern lesen kann. Und da muss man schon immer sehr drauf achten. Also ich kann da jetzt zum Beispiel nicht einfach eine Anspielung auf, ich musste jetzt gerade irgendwie an das Wahldebakel in Thüringen denken. Das kann ich jetzt natürlich nicht einfach machen. Also ich kann, oder ich muss allein irgendwie, wenn ich die zum Beispiel über Rechtsextremismus spreche oder so, dann muss ich halt erklären, was da gerade irgendwie los ist. Und das ist manchmal ein bisschen, also so herausfordernd und zeitgleich natürlich auch das total Bereichernde, weil man in diesen Treffen einfach sofort merkt, so, ah, okay, das ist bei denen gerade auf der nationalen Agenda und ah, das ist für die sozusagen europapolitisch gerade wichtig, wie machen wir das, wie können wir bessere Formate erarbeiten, wie können wir einfach besser berichten, so, und das ist immer sehr spannend und das erfordert meistens, ja, sehr viel Einsatz von allen Seiten, muss man natürlich auch sagen, also so ähnlich wie in der Europäischen Union halt auch, wenn nicht alle so wahnsinnig begeistert sind von irgendeinem Projekt, dann ja, kann das manchmal etwas schleppend sein, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir da sehr gut kooperieren. Es ist zum Beispiel jetzt auch für nächstes Jahr wieder angedacht, dass wir stärker zum Beispiel auch so deutsch-französische Perspektiven jeden Monat bringen. Wir versuchen aber natürlich auch die kleineren Sprachversionen zu pushen, das heißt zum Beispiel von der polnischen Sprachversion fragen wir, hey, wie können wir euch eigentlich helfen oder wie könnt ihr uns helfen, wir verstehen da irgendwas nicht. Es ist ganz oft zum Beispiel auch so, wir hatten neulich den Fall, dass eine deutsche Autorin war das, über die Polizeigewalt in Frankreich schreiben wollte und dann ist es bei uns natürlich komfortabel, weil wir rufen einfach kurz bei den französischen Chefredakteuren an, das sind auch 2, und können halt einfach sagen, ja, hey Leute, erklärt uns das mal, also wie machen wir das, wie können wir darüber berichten, und ich glaube, dass diese Kommunikation, die sich dadurch einstellt und auch so dieses immer Mitdenken, so, ah, wie können wir das irgendwie noch besser transnational aufschlüsseln, wie können wir zeigen, was da so was da sozusagen aus der Perspektive eines anderen Mitgliedstaates passiert, das ist, finde ich, immer wieder total passionierend.
Ja, ich finde es auch interessant, was du gerade gesagt hast, dass man irgendwie, wenn man über Situationen aus dem eigenen Land schreibt, dann auch nochmal sozusagen seine eigenen, ja, Prämissen irgendwie hinterfragt, nochmal genau sich selber auch klar macht, sich selber wie im Spiegel anschaut und sagt, okay, das zum Beispiel diese Konzeption von Rechtsextremismus, mit der ich aufgewachsen bin, die sieht so und so aus und so würde ich die jemandem erklären, der nicht mit der gleichen Konzeption aufgewachsen ist. Das ist ja irgendwie, das ist ja auch immer das Interessante, wenn man in ausländischen Zeitungen Berichte über das eigene Land liest. Zum Beispiel, mein Highlight sind so super lange Artikel im Guardian über die deutschen Regierung oder über Merkel, weil ganz viele Sachen, die für uns so, ja, so selbstverständlich sind, dann erstmal aufgeschlüsselt werden müssen und das einem selber manchmal so Aha-Effekte irgendwie gibt.
Ja, total. Also das ist auch immer sehr interessant, wenn sozusagen man dann auch manchmal sozusagen so ein bisschen so Dinge, die gerade in Deutschland abgehen, so ein bisschen an den Kopf geworfen bekommt, zum Beispiel von anderen Sprachversionen, so, hey, was ist da gerade eigentlich? und man da selbst so nachdenken muss, so stimmt, ich nehme das irgendwie so, für mich ist es total normal, aber wie erkläre ich das jetzt? Und ich finde auch ein sehr gutes Beispiel ist tatsächlich immer wieder die Einstufung von Parteien. Also wir sind ja uns alle einig und würden die AfD zum Beispiel als rechtsextrem einstufen. Und da habe ich mal eine interessante Geschichte von einem ehemaligen Chefredakteur gehört, der auch ganz viel so zu Parteien in Europa was macht, Tobias Gerhard Schminke, und der erzählte so, der hatte da mal total das Problem, dass wir zum Beispiel in Italien die Lega als rechtsextrem einstufen würden, und in Italien heißt es aber eigentlich so Mitte rechts. Und was macht man denn dann? Also wie übersetze ich das? Und nehme ich dann eher meine Einstufung, die wir hier so in Deutschland haben, oder übersetze ich zum Beispiel einfach dann Mitte rechts, wenn das zum Beispiel geschrieben wird? Und das finde ich super spannend. Also das sind dann auch ganz viele so Fertigkeiten, die man da entwickeln muss.
Ja, ich glaube, das kommt vor allem, weil ja so Parteisysteme irgendwie so relational funktionieren. Also man hat dann immer so eine Art Skala im Kopf, auf dem man die einzelnen Parteien sozusagen wie auf so einer Schnur anordnet. Und dann dann sind halt einfach nur die Positionen ganz unterschiedlich besetzt in den verschiedenen Ländern. Also es gibt ja auch Länder, die haben vielleicht gar keine Mitte-Links-Partei, weil alles sozusagen, weil die CDU ein sozusagen CDU-ideologisches Äquivalent schon die Position ist, die links außen liegt auf deren Skala. So, das ist ja irgendwie genau interessant und schwer zu übersetzen.
Voll. Absolut. Und ich meine, es gibt ja auch ganz viel so Kritik am Hufeisenmodell, also sozusagen, mit dem wir ja alle arbeiten, wenn wir politische Parteien einstufen. Und ich finde das, also da hast du vollkommen recht, da wird diese Relativität ja quasi einem so richtig vor Augen geführt.
Ja. Und wenn ihr, also ich komme jetzt nochmal zurück zu der transnationalen Zusammenarbeit. Du hast jetzt gerade gesagt, ich glaube, die rumänische Sprachversion ist die jüngste, kann das sein?
Ja, genau.
Genau, wie geht ihr vor, wenn ihr eine neue Sprachversion aufbauen wollt? Wie fängt das eigentlich an?
Also ich würde sagen, also erstmal ist es so ein ganz starker Einbindungsprozess. Also es ist eigentlich am Anfang ganz viel Erklären. Also es ist ganz oft, dass wir schreiben uns regelmäßig, es gibt super oft irgendwelche Rundmails, so hey Leute, bei der Veranstaltung könnten wir doch irgendwie zusammenarbeiten oder egal was. Und dann muss man ja erstmal erklären, weil so ein transnationales Magazin, das entwickelt auch, finde ich, also so wie halt in allen möglichen Bereichen halt auch, gibt es ja ganz schnell so Eigendynamiken. Das ist meistens geprägt durch irgendwie die Individuen, die sich da engagieren, aber auch durch so also strukturelle Sachen, die sich halt so ein bisschen eingependelt haben. Und am Anfang ist es ganz viel Mitnehmen. Also gerade bei der rumänischen Version war es am Anfang tatsächlich, dass wir uns ganz viele Sprachnachrichten hin und her geschickt haben und gesagt haben, okay, nee, macht es doch bei eurer Webseite so und so. Da geht es dann manchmal auch wirklich daran, dass man hilft, irgendwie den Code der Webseite mal zu erklären. Also darf man ja auch nicht vergessen, dass wir ja ganz stark mit dieser Webseite da arbeiten müssen. Und dann muss man halt das erstmal weitergeben. Gerade weil das bei uns zum Teil ja noch nicht, also wir sind ja keine total irgendwie, wir haben ja keine zentralisierte Struktur. Also wir können uns nicht alle an eine Person wenden und die beantwortet uns dann alle Fragen. Das heißt, das ist, glaube ich, erstmal so eine Sache. Dann ist es natürlich auch so langsames Capacity Building, glaube ich. Also so, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, zum Beispiel die in manchen Ländern weiß ich, dass es zum Beispiel wirklich die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Personen zu finden, die auf Deutsch übersetzen können, die aus dem Deutschen ins Rumänische zum Beispiel übersetzen können. Oder und dann haben wir auch schon oft angeboten, so okay, sollen wir dann ausschreiben? Also sollen wir nach Leuten gucken? Vielleicht können wir euch dadurch helfen. Es ist ja auch einfach ein ehrenamtliches Engagement. Das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht genug betont. Aber wir machen das ja alle in unserer Freizeit, so wie bei der Jeff ja auch. Und das heißt, wir als 12-köpfiges, mittlerweile echt eingespieltes Team können ganz andere Dinge leisten, die so eine Redaktion aus irgendwie 3-4 Personen, die oder sogar noch weniger zum Teil, gerade erst angefangen haben, halt nicht leisten können. Also das ist, glaube ich, vielleicht ja, ein Weg, über den wir versuchen, ja, damit allen möglichen oder auf jegliche Art und Weise die Sprachversionen zu unterstützen. Aber ja, das ist auch das, finde ich, wieder, das ist manchmal herausfordernd, kostet irgendwie auch einfach Zeit und alles. Und am Ende hat man aber dann vielleicht irgendwann im besten Fall halt eine super funktionierende rumänische Sprachversion mit vielen RedakteurInnen, die super funktioniert. Und das wäre ja wirklich super wünschenswert.
Und gibt es im Hintergrund schon eine neue Sprachversion, die ihr gerade versucht aufzubauen, oder ist das geheim?
Also ich weiß, dass es Bestrebungen gibt und mir wird auch immer, oder man hört immer mal wieder so, ah ja, da finden sich gerade vielleicht Leute, aber angesichts dessen, dass das immer so ein bisschen unvorhersehbar ist, also solange man keine feste Zusage hat, ja, würde ich jetzt wahrscheinlich, ja, kann ich da jetzt, glaube ich, auch keine richtige Aussage treffen.
Ja, ist okay. Mir ist die Idee auch spontan gekommen, danach zu fragen. Hab mir schon gedacht, dass es vielleicht, ja, nicht so für die öffentliche Veröffentlichung gedacht ist. Okay, habt ihr denn beim Treffpunkt Europa auch externe PartnerInnen, mit denen ihr zusammenarbeitet, also außer der JEF?
Ja, und zwar haben wir da so richtige, ja, so langjährige Kooperationen. Zum Beispiel haben wir relativ lang mit Euractiv oder Euractiv, das sprechen ja viele Leute immer unterschiedlich aus. Genau, also solche Kooperationen, das ist auch immer unterschiedlich, wie aktiv das gerade ist. Das hängt auch natürlich immer so ein bisschen an den Kapazitäten und so weiter beider Seiten. Aber zum Beispiel auch mit dem Think Tank Polis 180 oder jetzt zum Beispiel ganz brandaktuell haben wir mit dem Progressiven Zentrum auch ein Think Tank in Berlin zu einem Projekt kooperiert, das heißt Daring New Spaces. Und da ging es zum Beispiel unter anderem auch um den Aufbau einer europäischen Öffentlichkeit. Und das hat natürlich zum Beispiel super gepasst. Also das ist, das wäre auch nochmal so eine Kooperation. Jetzt muss ich gerade noch überlegen, ja, also manchmal eben auch so punktuelle Kooperationen, sei es mit Thinktanks oder irgendwie anderen Organisationen. Aber das, genau, gestaltet sich immer ganz unterschiedlich. Und was wir zum Beispiel auch relativ oft machen, fällt mir gerade noch ein, sind so Veranstaltungen zu bewerben quasi, wenn wir das Gefühl haben, hey, das könnte doch was Cooles für unsere Leserinnenschaft sein, dann bewerben wir das zum Beispiel auch. Und das kann dann wirklich alles Mögliche sein. Also da haben wir zum Beispiel neulich, das hieß Hamburger Horizonte, und da ging es auch ganz viel um so, ja, europapolitische Themen. Von der Körperstiftung war das. Und da kooperieren wir zum Beispiel auch.
Mhm. Und würdest du sagen, dass ihr in Zukunft diese Kooperation ausbauen wollt? Oder seid ihr erstmal damit zufrieden und ja, bleibt erstmal bei der JEF als eurem Hauptsponsor? Wie sieht das aus?
Ja, also ich glaube, dass so erstmal von der Struktur wir auf jeden Fall bei der JEF bleiben. Und da fällt mir auch gerade total ein, ich habe gerade die Europa-Union Deutschland zum Beispiel noch gar nicht genannt, mit der kooperieren wir auch sehr eng. Da fällt mir übrigens, oh Gott, jetzt fallen mir gerade noch mehr ein.
Hau raus.
Noch zum Beispiel, das finde ich auch sehr spannend, von einem ehemaligen Chefredakteur von uns aufgebaut, Europe Elects. Das ist so eine, das war mal ein Startup. Ich weiß immer nicht, wann Startups nicht mehr Startups sind. An einem gewissen Punkt ist das ja nicht mehr so. Das ist eine Stelle, an der so Wahlen in ganz Europa sozusagen so ein bisschen gemonitort werden. Mhm. Und oder zum Beispiel auch mit Podcasts, der heißt We Belong, also da kooperieren wir auch. Aber ich glaube, wie man vielleicht auch schon ein bisschen merkt an den Beispielen, die ich gerade so genannt habe, das sind ja meistens so inhaltliche Kooperationen, also irgendwie eben zum Beispiel mit Euractiv oder so. Das heißt, dass irgendwie Artikel dann auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden oder bei der Europa-Union so Veranstaltungen beworben werden oder dass wir da Artikel drüber schreiben. Also wir achten da sehr drauf, dass es halt einfach inhaltlich passt und dadurch ja auch einfach ja Ressourcen sozusagen schlau eingesetzt werden, weil wenn halt irgendwie die Europa-Union Deutschland irgendwie eine coole Veranstaltung zu einem Thema macht, das super gut zu uns passt, dann ist es natürlich richtig cool, weil wir kriegen halt einfach schon Input und bereiten das quasi journalistisch auf. Und ja, oder zum Beispiel auch mit Polis 180 hatten wir ganz oft so Podcasts und sowas. Und dadurch schreiben wir da dann sozusagen immer nochmals ein bisschen was zu, aber wir bewerben dann sozusagen immer so gegenseitig Dinge. Nee, und deswegen vielleicht, um auch deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass wir uns da von der JEF sozusagen entkoppeln würden und für eine andere Kooperation sozusagen eintauschen. Nee, auch ich glaube, das geht auch gar nicht. Also ich kenne mich da jetzt mit der genauen rechtlichen Situation gar nicht aus, aber es passt ja auch einfach super. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, unsere Bestrebung ist es eher, dass wir für die JEF vielleicht auch ein bisschen schauen, wie wir da noch besser kooperieren können. Also wie können wir noch besser als Plattform fungieren oder wie können wir noch besser so ein bisschen Themen auf den Tisch bringen, die uns vielleicht beide beschäftigen, also wo in der JEF zum Beispiel debattiert werden und bei uns irgendwie auch mit vielen Beiträgen irgendwie vorkommen. Also ich glaube eher, dass es also so, hoffe ich es zumindest auch in den nächsten Jahren, noch besser daran gearbeitet wird, unsere Ressourcen letztlich zu bündeln, weil ich finde, man sieht eigentlich eher an vielen so, ja, wie soll man sagen, so auch so jungen Bewegungen, sei es irgendwie jetzt Fridays for Future oder was auch immer, dass es letztlich am besten ist, wenn man für das gemeinsame Ziel Ressourcen bündelt. Und da sehe ich auf jeden Fall noch viel Potenzial.
Und welche Aufgaben können die JEFferInnen und JEFFer, die uns jetzt gerade zuhören, denn beim Treffpunkt Europa übernehmen? Ne? Also wenn jetzt uns jemand zugehört hat, der den Treffpunkt vorher noch gar nicht kannte und jetzt sagt so, oh mein Gott, das wollte ich schon mein ganzes Leben lang tun, ich kann das nur nicht. Wie kann man das dann machen?
Ja, also erstmal ganz einfach vielleicht mal auf die Webseite schauen, weil wir ja doch, also wir haben zum Beispiel auch so Formate, also, dass man da erstmal guckt, welche Themen vielleicht einen interessieren, ob man irgendwie Lust hat, eine Analyse zu schreiben oder so einen ganz kurzen Erklärbeitrag. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Oder auch eher so einen stärkeren Kommentar-Meinungsbeitrag. Und dass man dann vielleicht schaut, welche Themen einen so interessieren, was wir vielleicht schon gemacht haben und wo man sozusagen noch eine Lücke sieht, also oder vielleicht auch es kann auch ein ganz aktuelles tagespolitisches Thema sein und uns dann am besten einfach schreiben. Also wenn man bei uns auf die Webseite geht, gibt es da auch so eine Rubrik, die heißt Über uns und da sind so alle bei uns in der Redaktion aufgelistet mit ihren jeweiligen Ressorts. Ah ja, das sollte ich vielleicht auch nochmals kurz erklären. Also wir funktionieren wie in so einer echten Redaktion quasi mit so thematischen Ressorts. Also es gibt manche, die schreiben eher zu EU-Politik und ich persönlich zum Beispiel schreibe dazu Europa und die Welt. Also mich interessieren so ganz stark so Außenbeziehungen der EU oder was passiert auch so außerhalb der EU, was sollten wir da auf dem Schirm haben quasi. Und manche schreiben vielleicht eher zu Ökologie oder andere eher zur Wirtschaft. Wir haben auch ein super starkes Gesellschafts-, Kultur- und Jugendressort mittlerweile. Und oder auch aus den Mitgliedstaaten. Also wenn du gerade erzählst, so, ich lese mir das gerne aus Polen durch. Und dann kann man natürlich auch mal überlegen, wenn das irgendwie ein Interesse ist, zu einem tagespolitischen oder auch sonstigen Thema aus Polen zu schreiben, also darüber zu schreiben. Und genau, also ich glaube, dass da auch ganz viele Überschneidungen sicherlich stattfinden, weil ich weiß, dass ganz viele bei der JEF sich ja auch mit also spezifischen Themen befassen. Und da können wir eigentlich immer, glaube ich, nur gegenseitig voneinander profitieren quasi, weil wir dann meistens dabei helfen, so einen konkreten Artikelentwurf zu erarbeiten. Das heißt, wir sagen, ah ja, also vielleicht sollte man bei dem Thema ein bisschen darauf achten oder wir können auch da einen unterstützen, wenn man zum Beispiel Interviews führen möchte, was ich allen nur ins Herz legen kann. Das macht zum einen super großen Spaß und ich finde, durch so Interviews, also gerade wenn man so über Treffpunkt Europa läuft, ja, kommt man vielleicht viel eher mal dazu, seinen Lieblingspolitiker, seine Lieblingspolitikerin zu interviewen. Also das jetzt mal überspitzt gesagt, sollte vielleicht nicht immer nur die Lieblingspolitikerin oder der Lieblingspolitiker sein, aber oder irgendwelche ExpertInnen. Und genau, und wir achten da sehr darauf, dass das wirklich so eine, ja, dass das so auf Synergien beruht. Also, dass man uns schreibt und wir ganz stark darauf schauen, was das eigentliche Interesse ist. Und wir geben dann meistens einfach noch so, so journalistische Tipps. Wir haben da auch ganz viele Dokumente, die erklären, wie man sowas am besten schreibt, wie man ein Interview am besten aufzieht. Genau, solche Sachen. Und übrigens,
Ja, ich wollte fragen, kann man auch bei den Übersetzungen aktiv werden? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht selber nicht so viel inhaltlich beizutragen, aber ich kann halt mega gut, weiß nicht, Französisch oder Rumänisch, was auch immer, kann man dann auch einfach nur bei den Übersetzungen helfen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das hatte ich vielleicht bisher noch nicht genug beleuchtet, aber genau, wir arbeiten ja eben mit so, also wir selbst in der Redaktion übersetzen, aber wir arbeiten eben auch mit so 50 ÜbersetzerInnen zusammen und absolut. Das heißt, auch wenn man bei den anderen Sprachversionen unterwegs ist und dann gerade bei der italienischen Sprachversion oder wo auch immer irgendwie einen coolen Text entdeckt und sich denkt so, oh, das würde mir jetzt total Spaß machen, dann natürlich auch immer super gerne. An dieser Stelle kann ich natürlich auch nur darauf hinweisen, dass wir alle 2 Wochen so einen Newsletter haben, der heißt Europa-Impuls. Und dafür ist unsere Redakteurin Caroline Hilkes zuständig und die schaut sozusagen auch immer so, was man vielleicht gerade gut übersetzen könnte. Das heißt, wir versuchen das auch wirklich immer sehr niedrigschwellig für alle Personen zu gestalten, dass man quasi einfach nur in diesen Newsletter dann auf den Link klickt und dann einfach schaut, ob der Artikel passt. Und wenn der Artikel nicht passt, dann kann man selbst auch immer noch sozusagen da weitersuchen und uns da immer schreiben. Also, und auch darüber hinaus wollte ich sagen, auch wenn man sagt, nee, man hätte irgendwie eher Lust auf Social Media einen Beitrag zu machen, das heißt irgendwie selbst ein Video zu drehen, ein Erklärvideo oder so, ist das alles immer super herzlich willkommen und wir helfen quasi dann immer, wo wir können und geben Tipps und so weiter. Aber ich glaube schon, das ist, glaube ich, auch das Tolle an Treffpunkt Europa, dass ja junge Menschen dazukommen können, sagen können, das ist ein Thema, das mich interessiert oder ich habe einfach nur Lust oder ich habe irgendwie Spaß an der Arbeit an und mit Texten oder ich habe total Lust auf so Interkulturalität oder auf so ein transnationales Engagement und das ist alles möglich.
Das finde ich, danke für deine Erklärung. Ich glaube, das gibt allen einen guten Eindruck davon, wie sie aktiv werden können oder könnten, wenn sie wollen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, bevor wir sozusagen die Box zumachen und den Podcast für heute beenden. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft vom Treffpunkt Europa? Ne? Alle anderen habe ich immer gefragt, was ist dein Wunsch für die Zukunft der JEF? Und jetzt frage ich dich, was ist dein Wunsch für die Zukunft vom Treffpunkt?
Also ich wünsche mir natürlich erstmal, dass das Treffpunkt hoffentlich noch ganz, ganz, ganz lang, unbegrenzt lang noch gibt. Ich wünsche mir dabei, dass wir vielleicht einfach noch größer werden. Also ich glaube nämlich, dass dieser Ansatz, also ich finde eben, ich hatte ja jetzt in dem Podcast ja so ganz viele Dinge genannt, die wir machen, also sei es irgendwie auf Social Media oder durch die Textarbeit oder auch durch die Angebote, die wir durch so Seminare oder Webinare anbieten, dass das noch eine breitere Masse erreicht, weil ich glaube, was wir aktuell ja gut schaffen, ist Leute zu erreichen, die vielleicht ohnehin irgendwie so einen Interesse für Europapolitik haben und meistens eben auch Leute, die so Politikwissenschaft irgendwie eine Sozial- oder Geisteswissenschaft studieren. Wir haben zum Glück auch einige NaturwissenschaftlerInnen, muss ich dazu sagen, aber die Mehrheit bewegt sich doch eher in dem Spektrum. Wir versuchen wahnsinnig Leute einzubinden, die auch gar nicht unbedingt irgendwie studieren müssen oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass gerade Europa dahingehend einfach noch viel inklusiver werden muss. Und das würde ich mir total auch für Treffpunkt Europa wünschen, dass wir Menschen erreichen, die eben nicht nur aus so einer Bubble kommen. Und da meine ich auch natürlich auch sozioökonomisch, dass wir da wirklich auf Diversität achten. Gendermäßig sieht es bei uns echt ganz gut aus. Wir haben ziemlich viele Frauen. Aber das würde ich mir wünschen, dass es irgendwie weiterhin sozusagen, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber dass es irgendwie noch eine buntere, diversere Mischung wird. Einfach, weil ich glaube, dass wenn da mehr Menschen mitsprechen in diesen europapolitischen Debatten, plötzlich ja auch Europa einfach besser abgebildet würde und damit vielleicht sich auch viel mehr Menschen mitgenommen fühlen. Genau, das heißt, das ist mein Wunsch quasi für die Zukunft und dass wir natürlich noch einfach, also auch einfach wachsen können als Struktur.
Und Sprachversion in jedem europäischen Land, nehme ich an.
Genau, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber das auf jeden Fall, dass das irgendwie, ja, dass wir schaffen, da irgendwie auch so ein gutes Netzwerk aufzubauen, das sich quasi in allen Mitgliedstaaten und auch nicht mal nur Mitgliedstaaten, also auch darüber hinaus, alle, die sozusagen irgendwie an dem auf dem europäischen Kontinent liegen, da irgendwie mitsprechen können. Denn es sind nun mal, also das, worüber wir schreiben, ich finde, das klingt nämlich manchmal so, oh, ist irgendwie so ein Jugendengagement, aber das ist halt nicht einfach nur ein Jugendengagement, sondern das sind einfach Themen, die, glaube ich, unsere Generation und auch weit darüber hinaus Leute interessieren, in ihrem Alltag prägen und das kann man, glaube ich, wirklich sich nur für alle Mitgliedstaaten und darüber hinaus auf dem europäischen Kontinent wünschen.
Danke für dieses Schlusswort, Julia. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und uns über den Treffpunkt Europa erzählt hast.
Vielen Dank, Sonja. Danke auch nochmals für deine Zeit und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Es hat großen Spaß gemacht.
Und wie die letzten Male auch, hier noch ein paar kurze Hinweise von mir zum Schluss. Den Treffpunkt Europa findet ihr unter treffpunkteuropa.de und wenn ihr den Newsletter abonnieren wollt, den Julia gerade vorgestellt hat, könnt ihr auf dieser Hauptseite ganz nach unten scrollen und findet dann ungefähr, ja, bisschen links der Mitte ganz unten den Button mitmachen. Da werdet ihr dann weitergeleitet auf die Seite, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt. Ich tue den direkten Link aber auch nochmal in die Shownotes. Genau, und ansonsten Lob, Kritik und Wünsche, wie immer at podcast@jeff.de. Und die nächste Folge wird sich dann mit dem Thema Diversity und Empowerment befassen. Dafür haben wir diesmal sogar mehr als einen Gast. Mehr erfahrt ihr dann, sobald die neue Folge draußen ist. Bis dahin, haltet euch gut, genießt eure Zeit, soweit ihr könnt. Wir hören uns bald. Bis dahin, ciao.